Der Narzisst hat die Gabe, einen maximal zu destabilisieren, dass man wirklich irgendwann nicht mehr weiss, was man glauben soll.
Wenn der eine mental krank ist, kann man noch so gut kommunizieren und sich noch so perfekt verhalten. Es wird nicht funktionieren.
Mal ehrlich, der Podcast von Any Working Mom. Ich bin Andrea Jansen.
Und ich bin Anja Knabenhans. Wir würden gerne alles wissen, immer souverän und nie überfordert sein. Aber mal ehrlich, das schaffen wir nicht.
Was wir können, ist mit interessanten Menschen reden oder zulernen.
Baby Steps, weisst du? So ein Narzisst, sagen wir manchmal so ein bisschen flopsig und meinen damit meistens einfach ein bisschen egozentrische Personen. Das wirkliche Krankheitsbild des Narzissmus ist aber schon nochmal eine ganz andere Kategorie. Und die kennen Chris Oeuvre und Martina Müller. Die beiden sind in Beziehungen mit Narzissten gewesen und haben jetzt einen Verein gegründet, wo sich die Opfer von Narzissten austauschen können. Ich habe die beiden in Chris ihrem Büro in Zug besucht. Viel Spass! Ihr habt einen Verein gegründet für Opfer von Narzissten. Und jetzt habe ich viel gehört von Betroffenen, die sagen, ja, wenn sie sagen, sie seien das Opfer vom Narzisst, dann kommt zuerst mal, also was Opfer? Also man sieht ihr ja nicht da, ihr habt es ja gut und du bist ein Opfer. Hört ihr das auch oft?
Ja, das ist schwierig zum Anerkennen, dass man ein Opfer ist, weil man nimmt ja das nicht so wahr. Man hat da einen blinden Fleck, man hat wirklich das Gefühl, also wenn ich mir Mühe gebe und wenn ich das unter Kontrolle habe, dann ist ja alles in Ordnung. Also man sieht gar nicht, warum dass man überhaupt sollte Opfer sein in so einer Situation. Lang nicht, bis man es dann irgendwann erkennt.
Und das Problem beim narzisstischen Missbrauch ist ja, er hinterlässt keine blauen Flecken und keine gebrochenen Ellbogen. Und das ist dann für das Umfeld schwierig, weil Gewalt für sie oft nur halt nur also visualisierbar ist. Und wenn man sie nicht sieht, ist sie wie nicht existent. Und mit dem haben die Opfer extrem Mühe, weil sie wie nicht ernst genommen werden. Weil die Narzissten sich auch extrem gut verstellen können gegenüber dem Umfeld. Die sind ja nicht gegenüber allen so Psycho. Die wählen sich ein, zwei Menschen aus im Umfeld, wo sie extrem sadistisch misshandeln. Und gegenüber allen anderen sind sie eloquent und charismatisch. Und wenn sie herumkommen, geht die Sonne auf. Und das ist dann extrem schwierig, dass man glaubhaft wird als Opfer.
Wie könnt ihr denn die Leute auffangen, die eben sagen, ich fühle mich als Opfer, aber die Leute sprechen mir das ab, dass ich das überhaupt bin. Was hilft da?
Gerade für das ist die Selbsthilfegruppe da, weil da ist man unter Menschen, die das Gleiche erlebt haben oder Ähnliches, da müssen sie nichts erklären. Und die das nicht kennen, die können sich das schlichtweg nicht vorstellen, dass es so kann sein. Das ist unvorstellbar, wenn man die Erfahrung nie gemacht hat. Und da fühlt man sich unverstanden, da fühlt man sich nicht gesehen und in einer Selbsthilfegruppe ist das anders. Da erzählt jemand, ah, jetzt, als ich es geschafft habe, mich zu trennen, kann ich endlich wieder Fernsehen schauen, was ich will. Und alle sagen, ja, mir geht es auch so. Und nicht, ja was, das hast du doch immer können. Also es wird gar nicht hinterfragt, weil alle diese Erfahrungen teilen.
Und wir erleben oft, dass Frauen wie ein Häufchen Elend in unsere Gruppe kommen. Und dann nach den anderthalb Stunden, so wie das erste Mal seit langem wieder durchschnaufen können. Und das Feedback ist eigentlich immer das gleiche bei der ersten Psych. Endlich muss ich mich nicht mehr rechtfertigen. Endlich werde ich verstanden. Weil es ist wirklich ein Problem. Die Leute nehmen einen nicht ernst. Die Leute haben das Gefühl, man würde sich das erfinden, um Aufmerksamkeit zu generieren. Mhm.
Ja, ich finde das verrückt, eben, dass man, wenn man auch ein Beispiel erzählt, ich habe ein Beispiel von einem Text, den wir haben, den ich auch noch publiziere in den Shownotes, der Hinweis dazu, ist, der Mann sagt, ja, ich will das Haus verkaufen. Und dann ist so, okay, ja, okay, gut. Und am nächsten Tag, was? Habe ich nie gesagt. Also, spinnst denn du eigentlich? Und wenn man das vielleicht einer Kollegin erzählt, dann sagt sie, ah ja gut, ist ein Missverständnis gewesen. Ja, also ist ja nicht so schlimm, wegen dem ist er doch kein Narzisst.
Tatsächlich ist es so, dass ein Narzisst die Wahrheit verdrehen kann, wie er will. Und man hat dann das Gefühl, er macht das extra. Und da muss man verstehen, wie ein Narzisst tickt. Wenn er etwas so will sehen, dann sieht er es so. Und wenn er es dann wieder anders will sehen, dann ist das seine Realität. er kann sich tatsächlich nicht mehr erinnern. Er glaubt tatsächlich das, was er sagt. Und wenn man da einen gesunden Umgang hat mit Wahrheit, dann erinnert man sich. Man kann ja auch mal etwas falsch verstanden haben oder falsch gesagt haben. Da kann man sich auch entschuldigen. Das ist alles völlig normal. Für einen Narzisst geht das nicht. Das geht sofort in Gesichtsverlust. Und da hat er Strategien, wo er sich nicht mehr daran erinnert, was er gesagt hat. Also er glaubt das wirklich. Und darum bringt es auch nichts, wenn man streitet um die Wahrheit. Er ist nicht erreichbar. Und er ist stärker. Er macht einen fertig, bis man nachgibt.
Und als Opfer kann man sich in dem Sinne eigentlich nur schützen, wenn einem das auffällt, dass es oft zu Missverständnissen kommt, Anführungszeichen, dass man anfängt, das aufzunehmen oder sich Notizen macht, damit man sich kann später, wenn der Narzisst sagt, habe ich nie gesagt, das sollst du dir erfinden oder hast du falsch verstanden, sich kann daran erinnern. Mhm. Und das hilft, dass man nicht abdriftet mental, weil das ist das Problem, die Narzissten mit ihrer eigenen Realität bringen einem so psychisch durcheinander bringen, dass man immer nicht mehr weiss, was unten und oben ist. Weil man irgendwie so auch ein bisschen den Bezug zu seinem eigenen Ich verliert, zu seiner eigenen Wahrnehmung. Weil wenn einem die ganze Zeit der Rasen im Garten als blau verkauft wird, irgendwann fast das anfangen zu glauben. Auch wenn du siehst, er ist grün. Aber die Person neben dir sagt die ganze Zeit, er ist blau. Mhm. Und irgendwann denkst du, Scheiße, vielleicht mache ich das ja wirklich falsch. Vielleicht stimmt ja mit. Man geht immer davon aus, dass man irgendwie eine falsche Wahrnehmung hat oder einen Fehler gemacht hat. Man geht ja nicht davon aus, dass man so manipuliert wird.
Der Narzisst hat gab, einen maximal zu destabilisieren, dass man wirklich irgendwann nicht mehr weiss, was man soll glauben. Und wenn man so Aufnahmen macht oder sich Sachen notiert, dann ist es wichtig, dass man weiss, man macht das für sich selber und nicht für den Narzisst. Weil auch wenn es schwarz auf weiss ist oder wenn es sogar gefilmt ist, dann sagt man, ja, ich habe das überhaupt nicht so gemeint. Also da hat man keine Chance. Man macht die Aufnahmen für sich, damit, wenn man an sich zweifelt, wieder kann ablösen kann und merkt, nein, es ist meine Wahrnehmung ist absolut in Ordnung.
Dann sind es eigentlich in Anführungszeichen banale Beispiele, eben, was ich die Leute erzähle, hey, ich kann jetzt wieder Fernsehen schauen, was ich will. Hey, ich darf jetzt ein Glas Wasser trinken, wenn ich gerade Durst habe. Und alles so kleine Shishi, aber wo in der Summe massiv ist.
Das habe ich vorher versucht anzusprechen. Auch plötzlich darf man wieder das anlegen, was man will, das Essen, mit den Leuten Kontakt haben, die man will. Das sind, ich meine, der Narzisst macht nicht von 0 auf 100. Das ist ganz langsam, die anfangen. Am Anfang ist ja eh alles toll und dann plötzlich fangen sie an mit, du bist nicht mehr genug gut. Und der Narzisst versucht ja einem dann durch das, dass er sagt, wenn du dich so verhaltest, wie ich das für richtig halte, dann wirst du wieder geliebt. Und dann der Konarzisst fängt ja dann an, sich so zu verhalten, weil er möchte zurück an die ursprüngliche paar Monate, wo man sich kennengelernt hat, wo alles mega toll war, wo man mega viel Aufmerksamkeit bekommen hat, wo man überschüttet worden ist mit Geschenken und Zeit. Und der Konarzisst hat einfach das Gefühl, ja, wenn ich genau mich so anlege, die Fernsehsendung schaue, um die Zeit ins Bett gehe, mit diesen Leuten noch Kontakt habe, die er für richtig finde, dann komme ich wieder die Aufmerksamkeit über, die er mir am Anfang gegeben hat. Das ist so wie ein Drogenabhängiger.
Mhm. Ja, und du hast immer das Gefühl, du stehst kurz davor, um es dann wieder nur noch jetzt das und nur noch jetzt das und dann irgendwann...
Ich muss mich nur noch ein bisschen mehr bemühen und dann werde ich wieder akzeptiert. Und die vergessen, dass eigentlich Liebe ohne Bedingungen ist. Liebe ist einfach, wie Liebe ist. Man muss nicht sich Liebe verdienen oder etwas dafür machen, dass man Liebe bekommt. Und das nützt der Narzisst gnadenlos aus.
Mhm. Und was man sich muss bewusst sein, es reicht nie. Es ist nie gut genug. Er findet immer noch etwas. Und es gibt ja auch ein Umfeld, das einen wieder stabilisieren kann, Freunde, Kollegen. Und das hat der Narzisst überhaupt nicht gern. Also er schaut, dass er einen isolieren kann. Er sagt, ja, also ich finde deinen Umgang mit der Familie, die reden dir immer drin, die mischen sich ja alles ein. Ich würde an deiner Stelle ein bisschen auf Distanz gehen. Und auch da wieder beharrlich bleibt er dran, bis man tatsächlich das glaubt. Man ist dann isoliert und man hat dann gar keine Quelle mehr, die einem aufbauen kann. Und dann hat er sein Ziel erreicht. Er kann nur mit einem machen, was er will.
Mhm. Und wie du gesagt hast, eben mit diesen Häufchen Elend, die ja wo schleichend langsam angefangen haben, ihre eigenen Bedürfnisse aufzugeben, dass erst, wenn sie zusammensitzen in einer Gruppe und merken, hey, wir haben das alle gemacht und es sind so kleine Sachen, die zu einer riesen Abhängigkeit geführt haben, dass es dann eine Erlösung ist für sie, dass sie sehen, es hat bei allen so ein bisschen angefangen. Das ist total eskaliert.
Weißt, man schämt sich mega, weil es sind ja eigentlich durchs Band durch sehr starke Frauen oder Männer, die dann so einem Narzisst begegnen. Und ich meine, man schämt sich im Nachhinein, dass man plötzlich angefangen hat, sich anders anzulegen oder seine besten Freunde zu vernachlässigen oder eben nicht mehr das zu machen, was man eigentlich für sich selber gemacht hat, wie es einem gut tut, weil man dem anderen hat anfangen zu genügen. Man schämt sich mega, weil man ja eigentlich nicht so ist. Und das ist die Scham. Und dann mit dem auch müssen, vor die Leute zu gehen und das zu erzählen, das ist schon, also ich meine, das ist mega eine grosse Last. Das darf man nicht unterschätzen, weil man sich so unheimlich dumm vorkommt. Ich meine, wir haben Frauen, die alles verloren haben. Mhm. Und das sind keine dummen Frauen. Überhaupt nicht.
Und die meisten sagen, wenn sie erst mal kommen, wie viel dass es gebraucht hat, dass sie gekommen sind. Weil sie haben wirklich gemeint, also wie habe ich nur können, so blöd sein und ich bin die Einzige, die so blöd ist. Und dann kommen sie und hören dann die gleichen Geschichten von den anderen. Und das ist extrem entspannt. Das gibt so eine Entspannung. Also, aha, das ist normal. Ich muss mich nicht schämen dafür. Das gibt es, das Phänomen. Und das ist so clever aufgebaut, dass man sich dem wie nicht kann entziehen. Und gerade die starken Frauen, die haben ja auch eine Sehnsucht. Starke Frauen, die stehen im Leben. Die haben gut entwickelte männliche Anteile. Sie sind erfolgreich, sie sind Perfektionisten. Aber die weiblichen Anteile, wie zum Beispiel einmal nichts müssen machen oder einmal für sich können schauen oder Fehler machen, wo die weiblichen Anteile sagen, gut, jetzt habe ich einen Fehler gemacht, nächstes Mal mache ich es besser. Das ist ja ein gesunder Umgang damit. Aber einen männlichen Umgang mit Fehlern, das darf es nicht geben. Und genau so gehen die Frauen oder die betroffenen Männer damit um. Also wenn der Narzisst sagt, ja, das ist jetzt nicht gut genug, dann zweifeln sie an sich selber, dann meinen sie, sie haben versagt. Und da das Gefühl von Versagen, das ist ganz ein schlimmes, belastendes Gefühl. Und das macht es so tricky, dass man überhaupt sich einlässt auf Unterstützung.
Mhm. Wir haben es eben gerade von den starken Frauen gehabt und auch vom Begriff Co-Narzisstinnen. Könnt ihr das ein bisschen erklären, was das bedeutet?
Wenn ein Narzisst mit einem Menschen zusammenkommt, sei das ein Mann oder eine Frau, dann findet dort automatisch eine Verbindung statt, die toxisch ist. Die toxische Beziehung ist immer ein Abhängigkeitsverhältnis. Der Härtegrad kann sehr unterschiedlich sein. Also die einen sind teilweise 30 Jahre schon verheiratet, mhm. Andere können sich gar nicht trennen, den Rest vom Leben. Und andere wiederum, denen lange nach 3 Monaten haben die das schon gecheckt. Aber man geht durch einen Prozess durch. Am Anfang ist es tatsächlich so, der Narzisst gibt einem alles, was man sich immer sehnsüchtig gewünscht hat. Man fühlt sich total gesehen, man fühlt sich verstanden und man ist vom ersten Augenblick an süchtig.
Man ist so auf das Podest hochgehoben und einfach nur Skiwerfer und super. Und
ja, und der Narzisst hat Gab, einem zu lesen. Er weiß ganz genau, was man braucht, was einem fehlt, und das gibt er einem. Und das hört man dann oft das erste Mal und fühlt sich dann besonders gesehen. Und man ist süchtig dann, wie nach einer Droge, und zwar nach einer harten Droge. Und man glaubt, dass der Narzisst der Einzige ist, der einem das geben kann. Und die Phase vom Lovebombing, die dauert meistens etwa 3 Monate, plus minus, wenn es eine Fernbeziehung ist, noch etwas länger. Und dann fängt er ganz langsam an, sein wahres Gesicht zu zeigen. Und dann ist man ja schon süchtig und man ist bereit, alles dafür zu machen, damit man das wieder überkommt. Und zwar für den einen Mensch.
Und man kann es ein bisschen vergleichen, wie, es gibt doch das Beispiel mit dem Frosch, der im heißen Wasser ist. Wenn man einen Frosch ins heiße Wasser reinschmeißt, kommt er gerade wieder raus. Aber wenn man am Frosch in einem Gefäß langsam das Wasser erwärmt, merkt es nicht und er stirbt. Okay. Und genau nach dem Prinzip schafft eigentlich der Narzisst auch. Mhm. Weil die sind nicht dumm, die tun das nicht von 0 auf 100. Die machen ganz langsam, fangen an, einem die Realität zu verzehren, das manipulative Spiele, wo man einfach so versucht zu unterjochen. Das machen sie nicht von heute auf morgen. Ganz langsam.
Ich habe mal eine Erfahrung gemacht, wo so ein Mensch ausgetickt ist. Das war im beruflichen Bereich. Und Dann habe ich gewartet, bis es deeskaliert war. Und dann bin ich an und habe gesagt, ja, also ich möchte das gerne besprechen, weil für mich geht das nicht. Für mich braucht es Respekt und Achtung, auch wenn es mal eine schwierige Situation gibt, wie man künftig damit umgeht. Und dann hat er gesagt, er hat sich das überlegt, danke für den Hinweis. Und dann ist er gekommen und hat gesagt, ja, es ist wirklich nicht in Ordnung gewesen. Er kann mir versprechen, das passiere nie mehr. Und ich dachte, wow, das ist jetzt wirklich toll, oder? Konfliktfähig, los zu, kommt mit Lösungen. Und eine Zeit lang war es dann auch wirklich gut gewesen. Und dann hat es wieder angefangen, aber ein bisschen weniger hart. Und ich dachte, ja gut, das ist jetzt ein Ausrutscher gewesen. Und dann ist das immer heftiger geworden. Und ich hatte gedacht, ja, ich muss mir jetzt halt schon ein bisschen Zeit geben, weil ja, er tut sich ja jetzt verändern. Und irgendwann habe ich gemerkt, das geht nicht. Und ich bin dann dort gegangen.
Mhm. Ja, eben meistens mit einem, als normaler Mensch, obwohl normaler dann in Anführungszeichen zu setzen ist, versteht man ja manchmal die Mechanismen von der Manipulation gar nicht und denkt, es kann gar nicht sein, dass ich das so interpretiere. Also, so reagiert man ja gar nicht. Und durch das, dass man denkt, dann muss ich irgendwie mich irren, weil das kann ja nicht sein, macht man es eigentlich, also rutscht man noch schneller drin in dem Fall.
Man kann sich nicht vorstellen, wie ein Narzisst tickt, wie er funktioniert. Und weil man sich das nicht vorstellen kann, kann man das dann wie auch nicht glauben. Und man muss sich bewusst sein, ein Narzisst, jemand, der wirklich ein Narzisst ist, der ist krank. Und das ist wie jemand, der gelähmt ist. Dort ist es aber sichtbar. Und dem sagt man nicht, komm, du jetzt nicht so blöd, steh doch mal auf. Das will man dort nicht machen. Aber beim Narzisst hat man das Gefühl, der kann sich verändern. Wenn der sich Mühe gibt, dann kommt das schon gut. Und das ist eine Illusion. Ein Narzisst, der krankhaft Narzisst ist, wird sich nicht ändern. Was er kann ändern, ist sein Verhalten. Er kann lernen, sich anders zu verhalten. Aber grundsätzlich verändert er sich nicht.
Mhm. Eben gerade der Konarzismus. Was sind die Eigenschaften von einer... Es sind häufig Frauen, aber man muss sagen, es sind auch Männer, die betroffen sind von Narzissten oder die eben Co-Narzissten sind. Was sind so die Eigenschaften von einer Person? Du hast es vorher schon so ein bisschen angetönt, mit stark und perfektionistisch.
Ja, tatsächlich bin ich der Meinung, dass genau gleich viele Männer betroffen sind wie Frauen. Narzissten, da gibt es ja den Genialen, den offensichtlich, den man ein bisschen kennt aus der Politik, aus Amerika, ohne einen Namen zu nennen. Und die sind sichtbar und dort sind dann mehr Frauen betroffen. Jetzt gibt es aber auch den verdeckten Narzisst. Das ist der, der nicht zeigt, wie grossartig das er ist, sondern wie arm das er ist. Das sind oft auch Frauen oder Mütter, die sagen, unter Schmerz habe ich dich geboren und jetzt hast du nie Zeit für mich. Das ist genau so ein Narzissmus. Und die Narzissten schauen ja, dass sie ihre Ziele erreichen, dass für sie geschaut wird. Und die Konarzisten, die schauen, dass es am Narzisst gut geht. Sie haben auch den Ehrgeiz, sie wollen schauen, also sie wollen das Beste, aber nicht für sich, sondern für den Narzisst.
Also sie haben wie ihr Ziel ist, dass es allen gut geht, das ist ihr grosses Bestreben und nicht sie selber, sondern die Gemeinschaft.
Ganz genau. Ich möchte noch ein Beispiel machen aus der Gruppe. Also wenn zum Beispiel jemand brüllt, dann ist es typisch, dass alle in der Handtasche ein Nasentuchli suchen. Das ist so typisch Konarzist, gut schauen für die anderen und dann vergessen, für sich selber zu schauen. Also jemand, der dort gefangen ist, der in der Opferhaltung ist, schaut nicht für sich. Wenn man dann das einmal realisiert und man will ausbrechen, ist man nicht mehr Opfer, sondern dann ist man Überlebende. Man verlässt das Schlachtfeld und fängt an, für sich zu schauen.
Eigentlich kann man sagen, dass der Konarzist die ganze Zeit gibt in der Beziehung und der Narzisst die ganze Zeit nimmt. Und durch das ist das ja eigentlich auch das perfekte Paar, weil sie sich so gut ergänzen. Und man sagt auch, dass beide ihr Verhalten eigentlich aus frühkindlichen Prägungen übernommen haben. Und beide fühlen sich eigentlich gut, weil aber der Konarzist das Gefühl hat, nur wenn ich gebe, gebe, gebe und mich aufopfere, dann bin ich genug gut. Und der Narzisst, der immer zu kurz gekommen ist, sagt, oh, ich muss nein, ich muss mich nähren, ich muss egoistisch sein, ich muss das Zentrum des Lebens sein, dass ich wahrgenommen werde. Und wegen dem funktioniert die Beziehung so gut. Weil beide genau den Mangel vom Gegenüber ausgleichen.
Also beide haben eigentlich einen Gewinn, sehr ja, positiv formuliert, einen Gewinn aus dem heraus, so ein Bedürfnis, das befriedigt wird bei ihnen.
Richtig. Der Unterschied ist, der Narzisst nährt sich, ihm geht es dabei gut und der Co-Narzisst, der gibt sich auf, das ist destruktiv, er zerstört sich selber.
Mhm. Und verliert sich komplett, dass irgendwann, also die eigenen Bedürfnisse schlicht nicht mehr wahrgenommen werden.
Genau, ja.
Und was man nicht davon unterschätzt, ist die Realitätsverzerrung. Das macht mit einem so viel, weil man weiß wirklich nicht mehr, was man soll glauben. Und man sieht zwar die Farben, man nimmt die Leute wahr, aber man weiß nicht, ob das stimmt. Mhm. Weil man, das ist so Psychoterror. Und das geht so tief. Wegen dem ist ja die Suizidalrate bei Konarzisten höher als bei anderen Leuten, weil man so ins Zeug hineinkommt.
Mhm. Manchmal ist das wie auch der einzige Ausweg. Also man glaubt, wenn ich sterbe, hört es auf und sonst vorher hört es nicht auf. Und da wieder bei der Illusion, also wenn ein Co-Narzisst alles macht für den Narzisst und dann ist er erschöpft und sitzt mal an und der Narzisst kommt und sagt, jetzt sitzt du schon wieder rum.
Du bist so faul, du machst ja nie etwas. Mhm. Dann ich bin der Einzige, der das schafft, hier innen.
Dann glaubt man ihm das.
Mhm. Und was ja auch noch gemein ist, weil gerade für andere schauen und sich selber aufgeben und immer hilfsbereit sein, ist ja in der Gesellschaft auch so ein bisschen positiv konnotiert, dass man tatsächlich sagen, hey, so gut, dass du alles für deinen Mann machst. Hey, weißt, der kann richtig, der kann bei dir, kann er sich richtig mal fallen lassen und du machst alles und so gut, wie du für die Kinder schaust und dich immer zurückstellst. Also ich hoffe, es ändert sich jetzt langsam in der Gesellschaft, dass eben dass die Selbstfürsorge und das verbessert wird, aber ja.
Ja, also es gibt immer mehr kritische Stimmen, aber das nützt nichts, weil wenn jemand sagt, also machst du jetzt wirklich alles für deinen Mann, dann sagt man, ja, ich mache das gern, für mich stimmt das. Ich tue das selber so wählen. Hast du das Gleiche wollen
ja,
sagen,
Martina? Weil, aber weißt du, es ist ja so, man wird ja die ganze Zeit verarscht von dem. Er sagt zum Beispiel, ich komme am Abend um 6 Uhr heim, um auf die Kinder aufzupassen. Und um 17:45 läutet er dir an und sagt, ich muss länger arbeiten. Also er tut dich eigentlich immer im Stich lassen. Er ist nicht verlässlich. Und du das sagen nachher alle, ah, du bist so toll, du tust deinen Mann so unterstützen. Aber dass er eigentlich gar nicht will, dir helfen, das sehen die Leute nicht. Du musst halt einfach durch das Ganze durch. Und das ist, was Chris auch heute gerade erwähnen.
Das sind wie so Luftblasen, die er sendet, die gar nichts, also quasi signalisierte Hilfsbereitschaft, ohne irgendetwas dazu
beizusteuern, ja.
Leere Worte.
Ja. Mhm. Man sagt ja, die Leute tun, sollte man an den Aktionen beurteilen und nicht an den Worten, die sie sagen.
Mhm. Ja, das habe ich auch relativ häufig gehört von Opfern von Narzissten, wo sie sagen, eben die Versprechungen, was dann wie alles besser ist und dann haltest du dich daran fest und sagst, ja gut, und vollmundige Beschwörungen. Natürlich glaubst du das, weil also, du liebst die Person, obwohl ich weiss dann gar nicht, ist das dann eine Liebe oder einfach eben nur eine Abhängigkeit?
Also weißt, eine Beziehung, egal jetzt auf welcher Ebene, kann ja nur durch Vertrauen entstehen. Vertrauen ist das Grundgerüst von einer Beziehung. Und dann musst du auch deinem Gegenüber Vertrauen können geben, weil sonst gibt es keine Beziehung. Und dann die Zeit zeigt, ob das Vertrauen gerechtfertigt ist oder ob du eben ausgenutzt wirst. Und dann geht es nochmal ein anderes Level tiefer, kommst du wieder aus dieser Beziehung raus, wenn du merkst, dass du komplett ausgenutzt wirst. Und nochmal ein Level tiefer, wie lange geht es, bis du realisierst, dass du ausgenutzt wirst, dass es einseitig ist.
Wie lange geht es denn? Also bis das
du merkst? Ab 30 Jahren.
30 Jahre, länger, weniger lang. Ich habe mal jemanden gehabt, der gekommen ist und gesagt hat, jetzt bin ich so lange in dieser Beziehung und ich habe gefragt, wie lange? 1 Jahr. Also es ist dann die subjektive Wahrnehmung ist natürlich eine andere, als wenn man es von außen betrachtet.
Schildert dann die Leute oft, dass sie schon früher gespürt haben, irgendetwas ist da komisch, aber das wie lange ignoriert haben, oder?
Ich finde, der Körper zeigt einem noch ziemlich schnell einmal, dass etwas nicht stimmt. Ich finde, der Körper ist ein gutes Tool, um zu schauen. Wenn man bei dieser Person ist, man fängt an zu schwitzen oder hat Bauchweh oder kann plötzlich nicht mehr so gut schlafen. Das sind alles Symptome, die der Körper sendet und sagt, Mädchen, schau, los auf mich, das ist etwas nicht gut. Und der Körper tut dann die Symptome immer mehr verstärken. Bei mir ist es, ich habe dann immer eine Becken-Nierenentzündung bekommen, out of the blue. Wirklich nicht gewusst, wieso. Im Nachhinein weiss ich, ja. Wieso. Der Körper hat das einfach mich davon warnen.
Es gibt sehr gute Anzeichen. Ein Anzeichen ist zum Beispiel, wenn man sich gut überlegen muss, wie man etwas sagt, wenn man das sagt, weil wenn man ein falsches Wort sagt oder im falschen Moment, dass es eskalieren kann. Also wenn man Angst hat, das ist ja eine pure Angst, dann sollte man ein bisschen genauer anschauen. Oder was ich oft höre, ist, dass dann die Betroffenen nicht mehr schlafen, weil sie Angst haben, dass sie vielleicht ein Geräusch machen oder sie verwachen. Also grundsätzlich Angst. Man tut anders schnaufen, wenn die Person heimkommt. Man schnauft plötzlich nur noch flach. Man war mit der Freundin, man hat gelacht, man hat von Herzen gelacht und geschnauft. Und dann denkt man an den Mann und haltet den Atem an, oder an die Frau. Also wie du sagst, der Körper zeigt es einem sehr klar. Oft ist es auch so, dass man, dass man sich sehr bewusst ist, dass es nicht gesund ist. Aber man kann wie nicht anders. Der Drögler will auch am liebsten Drogen nicht mehr nehmen, aber er kann nicht anders. Er muss mit der Sucht, also sich der Sucht stellen, damit er rauskommt. Und das ist da genau das Gleiche. Man muss wie bereit sein, zu sterben und alles loszulassen, damit man dort daraus rauskommt.
Und es ist wirklich, also wenn man sich von einem Narzisst trennt, ist man in Lebensgefahr unter Umständen. Das muss man sich auch bewusst sein. Weil, Chris hat es vorhin mal erwähnt, also die können komplett austicken. Und auch gewisse Femizide sind aus dem Grund entstanden, weil die Frau oder der Mann im Gegenüber gesagt hat, ich verlasse dich, ich halte es nicht mehr aus. Und dann ticken die aus, weil in dem Moment ja die ganze Fassade, die unter Umständen eben 30 Jahre aufgebaut haben, vom perfekten Ehemann oder von der perfekten Ehefrau zusammengekracht. Und mit dem könnt ihr nicht umgehen, weil der Narzisst ist ja fehlerfrei.
Mhm. Ja, und Gesichtsverlust, oder?
Ja. Das ist das Schlimmste für Narzisst.
Wegen dem muss man ein Training immer sehr, sehr gut vorbereiten. Das kann man nicht einfach aus dem Effekt machen, das muss man wirklich planen und Umstände Monate oder Jahre, damit man sicher ist.
Was es jetzt auch nicht erleichtert, eben wenn man schon, eben viele starke Frauen haben mir auch gesagt, sie schämen sich noch mehr, weil alle rundum sagen, aber du bist doch so eine starke Frau, hey, so tough und du lässt dir nichts bieten im Geschäftsumfeld. Du hast so einen zu Hause, der dir sagt, was du sollst anlegen und dass du sicher das und das nicht darfst zum Morgen essen. Das ist schon beschämend.
Man muss wissen, wenn man im Umfeld ist von so einer Person, die betroffene Person ist in grösster Not. Und sie weiss selber, sie ist verzweifelt und sie weiss nicht, wie raus. Und wenn man dann sagt, ja, aber du musst doch gehen, warum gehst du nicht? Das ist nicht sehr hilfreich. Das tut den Druck noch erhöhen. Das Einzige, was man machen kann als Betroffene, ist immer wieder sagen, man ist da. Weil wenn die Person bereit ist, weiss sie dann auch, wo sie hin kann. Und sonst, wenn man sagt, geh doch und dann geht sie nicht, dann, ja, dann hör auf, dann will ich das auch nicht mehr hören. Und dann ist man nicht mehr erreichbar, wenn die Person bereit ist. Also wenn man wirklich da sein für die Leute, dann muss man Geduld haben, das ist sehr schwer. Aber wenn man jemanden gerne hat, Liebe ist nicht immer einfach. Und irgendwann kommt der Zeitpunkt und dann kann man einfach da sein.
Mhm. Dass sie sich dann eben auch den Schritt wagen, gerade wenn ihr sagt, die Trennung ist nicht einfach, du, ich gehe dann jetzt, sondern mit sehr viel Gegenwehr oder Gewalt sogar verbunden.
Chris hat es vorher angesprochen, in den meisten Fällen verlieren die Betroffenen alles, was man sich vorstellen kann. Und man verlässt die Beziehung unter Umständen sogar noch mit Schulden. Und das muss man sich einfach in dem Kopf haben. Wegen dem kann man nicht einfach rausrennen. Da muss man sich wirklich gut vorbereiten. Und selbst dann trifft es einem noch so krass.
Man muss sich auch psychisch sehr gut vorbereiten. Man sagt, dass es etwa 7 Anläufe braucht, bis man es wirklich schafft. Und wenn man gut aufgehoben ist, wenn man innerlich auch stark ist, hat man einfach bessere Chancen, dass man es dann schafft. Weil auch wenn alles gut ist, kommt trotzdem die Sucht wieder, die sagt, ja, so schlimm ist es ja nicht gewesen. So ist das Hirn dann auch getrillt. Also sagt, ja, ein bisschen Drogen wäre ja auch nicht schlecht. Und das ist die Illusion. Das muss man können aushalten und da braucht man wirklich auch Unterstützung.
Und vor allem Distanz. Und No Contact, also wirklich keinen Kontakt blockieren. Und wenn man ein Kind hat, nur noch das Minimum mit dem Reden. Weil alles andere ist wirklich nicht förderlich.
Ja, und du hast schon gesagt, man muss stark sein und ein bisschen bei sich sein, aber das ist das Problem, dass das meistens die Opfer von Narzissten nicht mehr sind, sondern komplett destabilisiert. Wie holt man sich denn die Stärke, um immerhin gehen können.
Es gibt zwei Möglichkeiten, entweder durch Körperarbeit oder durch psychiatrische Hilfe.
Und Selbsthilfegruppen, das ist sicher hilfreich. Es ist wichtig, dass Frauen auch Unterstützung bekommen von anderen Frauen, weil die kennen sich gegenseitig Geborgenheit. Und männliche Betroffene ist gut, wenn sie von Männern Unterstützung bekommen, weil sonst gehen sie ja immer wieder in ein neues Abhängigkeitsverhältnis und in eine Retraumatisierung. Aber untereinander können sie sich stärken, dort wo Männer sich stärken und Frauen dort wo Frauen sich stärken.
Und die Selbsthilfegruppen sind eigentlich prinzipiell kostenlos. Und man muss auch nicht reden, man kann einfach reinhocken und zuhören. Wir haben auch immer wieder Leute, die einfach so kein... Es ist so, die fressen ja so viel Energie. Und wir haben immer wieder Betroffene, die kommen, die einfach reinhocken und sind nur am Brüllen. Und sie können wie nichts sagen, aber es tut ihnen gut, einfach schon mal nur zuzuhören, dass sie nicht alleine sind. Weil man hat wirklich das Gefühl, dass es nur einem selber passiert.
Mhm. Und ich finde das sehr mutig und das finde ich eben stark, wenn jemand dann trotzdem sich Unterstützung holt. Wir sind nicht allein auf dieser Welt und wir müssen nicht alles immer alleine stemmen. Wir dürfen Unterstützung annehmen, wir sind gerne für andere da und wir dürfen auch zulassen, dass andere für einen da sind.
Das ist ja gerade bei Psychotherapien und so ist ja oft das Thema, rein ein Kostenthema, mit dem, ist es delegiert oder gut, das ändert jetzt gerade, aber dass nicht mehr etwas muss delegiert sein, aber trotzdem, was übernimmt die Krankenkasse und was nicht. Gibt es da eine Richtlinie oder hat man einfach entweder Glück oder nicht, dass man anerkannt wird als Opfer von Narzisst und Krankenkasse zahlt die Therapie?
Es kommt immer ein bisschen darauf an, wie stark dass man schon misshandelt worden ist und was Symptome sind. Ich meine, jemand, der dann sehr suizidgefährdet ist, ist glaube ich ein anderes Kaliber als jemand, der nur ein bisschen Schlaflosigkeit hat. Anführungszeichen.
Ja.
Ich glaube, es kommt ein bisschen auf das
an. Ja, es kommt auf das an, der Härtegrad, auch die Gefährdung. Und dann ist es auch so, das ist schon Spezialgebiet. Und es gibt Therapeuten, die können gut arbeiten. Und dann gibt es aber Therapeuten, die das echt nicht verstehen und die dann einem Klienten sagen, ja, es ist eine Frage von der Kommunikation, ich möchte einfach ein bisschen besser kommunizieren. Und das ist nicht sehr hilfreich. Und man muss einfach jemanden finden, der passt. Und vielleicht muss man zwei, drei ausprobieren, bevor man dann an der richtigen Stelle ist. Mhm.
Und das ist eben das Problem mit diesen narzisstischen Persönlichkeitsstörungen. Durch die verzerrte Wahrnehmung, die sie haben, kann man die ganzen Kommunikationstools, die man lernt, Konfliktvermeidung, gar nicht anwenden, weil das kommt nicht an. Und wegen dem braucht es bei narzisstischen Beziehungen ist so wie, es braucht nicht zwei, dass es nicht funktioniert. Weil wenn der eine mental krank ist, kann man noch so gut kommunizieren, sich noch so perfekt verhalten, es wird nicht funktionieren. Und das vergessen die Leute dann auch. Und dann werden die Opfer so stigmatisiert, so, ja, weißt du, es braucht immer zwei. Weißt du, jeder kommt den Rucksack rüber und Karma und so. Und das ist so nicht förderlich in dieser Situation. Weil das sind wirklich, das sind psychisch kranke Leute. Und das sind nicht Leute, die sich ein bisschen gerne im Spiegel anschauen.
Und da bringt auch eine Paartherapie nichts.
Ja.
Weil denen fehlt die Selbstreflexion.
Oder sie können sie gut spielen in der Paartherapie dann.
Genau.
Ja, aber der Narzisst kann nicht selbst reflektieren, der hat das Gefühl, dass er die Welt erfunden hat.
Mhm. Ja. Ja, was eigentlich verrückt ist, wenn du Paartherapie machst und dort ist alles gut und die Heim denkst du wieder, was ist das für ein Mensch gewesen, der dort auf dem Sofa gehockt ist?
Ja, und er sagt, du hast die Paartherapie gewählt, jetzt bin ich gekommen und jetzt ist es auch nicht recht. Also du hast wirklich langsam ein Problem, vielleicht solltest du dann mal in Psyche.
Mhm. Oder er sagt, du hast gehört, die Therapeutin hat gesagt, du bist das Problem und die Beziehung wäre ohne dich perfekt.
Ja, das ist verrückt.
Man stellt sich immer die Frage, okay, ich bin jetzt in so einer übergriffigen Beziehung und habe jetzt gemerkt, dass die übergriffig ist und ich möchte rauskommen. Aber ich bin schwach, weil ich unter Umständen jahrelang bin ich emotionell schwerst misshandelt worden, aber ich weiß nicht mehr, ob das Gras jetzt grün oder blau ist. Dann ist es mega wichtig, dass man selber an seinem Selbstwert wieder arbeitet. Und eben, das haben wir vorher erwähnt, entweder mit Körpertherapie, das kann Massage sein, das kann Tantra, gell, hast du gute Erfahrungen gemacht, oder es kann sein, wirklich eine Therapie, bei einem Therapeuten, wo man sich wohlfühlt. Auch dort muss man aufpassen. Auch dort gibt es übergriffige Therapeuten, die unter Umständen alles viel schlimmer machen. Da haben wir auch gewisse Frauen in der Selbsthilfegruppe gehabt, die sind durch die Hölle.
Okay.
Muss man sich mal vorstellen, dann möchtest du Hilfe und dann kommst du nochmal in so eine Abhängigkeitsspirale. Das ist wirklich schlimm. Und dann, wenn man den Selbstwert aufbaut, dann kann man dem Narzisst plötzlich anders gegenübertreten. Was der Narzisst dann natürlich extrem aggressiver macht, weil er merkt, man fängt an, Grenzen zu setzen. Man fängt an, selbstbewusst zu werden. Man fängt an, zu sagen, nein, ich will jetzt nicht hier nicht Sport schauen heute Abend. Ich möchte jetzt meinen Bachelor schauen. Und dann wird es unter Umständen noch mal schwieriger. Aber man fängt sich an zu verändern. Und wenn man sich anfängt zu verändern, verändert sich das ganze Umfeld. Und das hilft einem dann Schritt für Schritt aus dem ganzen Übergriffigen rauszukommen.
Und dort besteht aber auch eine Gefahr, weil wenn der Narzisst merkt, dass man sich verabschiedet oder dass man bereit ist, zum gehen, dann fängt er an, wieder so charmant zu sein wie am Anfang. Das ist das sogenannte Hovering, wo er wieder der Liebste und der Beste ist. Und dann denkt man, ja, so, vielleicht war das wirklich einfach eine schlechte Phase gewesen. Und man hat sich ja das gewünscht, dass es wieder so wird. Und jetzt wird es tatsächlich so. Und also jetzt ist man wirklich angekommen. Jetzt ist doch gut. Jetzt kann man doch nicht gehen. Und darum macht es so schwierig, dann auch zu gehen.
Darum braucht es bis zu 7 Anläufe.
Richtig. Ja.
Und wir empfehlen, wenn man sich wirklich bewusst ist, dass man raus will, alles heimlich zu machen. Das ganze Leben, vor allem wenn man in einer Abhängigkeit ist mit Kind oder in einer Ehe, vielleicht auch nicht mehr voll schafft oder so, oder gar nicht mehr schafft, dass man sich wirklich das zweite Leben ganz ruhig im Hintergrund aufbaut und dann der Narzisst eigentlich erst dann mit dem konfrontiert, wenn man sagt, okay, und jetzt in 2 Minuten ziehe ich aus, es ist schon alles parat und dann Nummern ändern, weil das ist eigentlich die beste Strategie, um dem zu kommen.
Ja, und das ist wieder eine grosse Schwierigkeit von Co-Narzissten, weil sie haben dann das Gefühl, sie gehen dann hintergehen oder beschissen.
Ja.
Und es geht nicht darum, den anderen zu beschissen, sondern es geht ums Überleben.
Mhm.
Und was man gut muss schauen muss, ist, dass die Grundbedürfnisse deckt sind. Also zum Beispiel einen Job organisieren, wo man finanziell unabhängig wird. Oder auch ein bisschen Geld auf die Seite tun, dass man ein Zeit auch leben kann. Dann ist es ein schlechter Rat, um eine Freundin zu wohnen, weil das geht mal gut, eine Woche, 2 oder 3, aber man ist dann gleich nicht daheim. Und wenn es dann schwierig wird und der Mann ist dann gerade nett oder die Frau, dann ist die Versuchung gross, dass man wieder zurückgeht. Man muss sich wirklich so organisieren, dass man auch eine Chance hat, zum Wegbleiben. Und no contact, weil er hat in dem Moment Gesichtsverlust und dann ist er gefährlich. Nach einer Zeit beruhigt er sich wieder. Dann kann man dann allenfalls auch wieder in Kontakt gehen, gerade wenn es auch um Kind geht, wo man ja auch muss in Kontakt gehen. Aber gerade am Anfang, man sagt, im ersten Jahr ist man besonders gefährdet. Und dann nachher, wenn es dann eine Scheidung gibt, definitiv, dann nochmal für ein halbes Jahr. Das sind die gefährlichen Momente.
Und wir betonen es immer, die Narzissten brauchen die absolute Kontrolle. Und oftmals werden dort die Opfer und Co-Narzissten massivst überwacht. Also wir hatten in der Gruppe, die im Autoschlüssel einen Peilsender hatte. Und das muss man sich auch immer bewusst sein. Man muss wirklich alles, was möglich ist, über die Face-ID-Erkennung machen. Passwörter regelmäßig ändern. Wenn man irgendwie alleine wohnt, die Schlüssel wechseln. Oder sogar Überwachungskameras installieren. Es ist gefährlich. Man wird extrem gestalkt und überwacht von denen. Das darf man wirklich nicht unterschätzen.
Mhm. Dann haben sie wirklich, ziehen sie das ganze Arsenal von Massnahmen.
Sie brauchen Massnahmen. Kontrolle. Und sie haben ja, wenn man sich entfernt, haben sie Kontrolle nicht mehr. Und dann ein bisschen auf dem Instagram-Profil herumschauen, ist dann schon
das harmlos ist der fast.
Ja.
Der Frank Urbaniak hat mir gesagt in einem Interview, das ich mit ihm gemacht habe, wenn man Angst hat zum Gehen, ist es höchste Zeit zum Gehen. Weil besser wird es nicht mehr, es wird noch schlimmer. Also es ist nie zu spät zum Gehen. Lieber heute als morgen und nicht denken, ja, früher hätte ich sollen, jetzt bringt es nichts mehr. Es bringt immer etwas, wenn man bereit ist.
Und auch wenn man Kind hat mit dieser Person, dann sagen wir sich immer so, ja, die brauchen ja auch das Gegenüber und einen Vater oder eine Mutter und was tue ich meinen Kindern an. Aber wir müssen einfach sagen, oder sie haben ja dann Angst, dass die Kinder einem weggenommen werden, weil Kesp oftmals dann auch eingeschaltet wird in diesen ganzen Spielen und so. Aber wir müssen wirklich sagen, man tut dem Kind, ist man das beste Beispiel, wenn man einfach sagt, ich lasse das nicht zu, dass man so misshandelt wird. Als wenn man einfach an dem Kindeswohl liebt, das mitmacht, bis die ausziehen, weil Kinder werden viel mehr geschädigt in einer so einer übergriffigen Beziehung, weil Kinder werden ja vom Narzisst meistens dann auch angegangen. Es ist ja nicht, oftmals nicht nur die Mutter oder der Vater, sondern es geht ja auch auf die Kinder. Und die Kinder sehen, dass man das dem nicht ausgeliefert ist, dass man Zügel in die Hand nehmen kann. Und das ist viel besser für die Kinder, als in einer Beziehung zu bleiben, weil man Angst hat, dass man vielleicht seine Kinder verliert oder Angst hat vor der Zukunft.
Die Angst, Kinder zu verlieren, die ist auch berechtigt. Das muss man sagen, da haben wir auch Fälle in der Gruppe, wo die Narzissten oder Narzisstinnen am Kesp so viel vorgemacht haben, auf so gute Art, dass Kesp entschieden hat, dass Kinder dann am einen Elternteil weggenommen worden sind, am konarzistischen Elternteil. Man trennt sich, um Kinder zu schützen, und man kann die Kinder nicht schützen. Und das sind schon sehr bittere Sachen. Ich hoffe, dass auch die Politik dort mal anschaut und dass es dort neue Wege gibt, weil das ist ein Phänomen, das ist einfach da und es ist in unserer Gesellschaft vorhanden. Man muss können anschauen und das erkennen. Weil das ist eine Tragödie, was dort in diesen Familien dann passiert und mit diesen Kindern.
Ihr habt ja einen eigenen Podcast und dort eine Folge wirklich zur Trennung von einem Narzisst mit Kind. Ich habe die als Vorbereitung gelesen und gefunden, ich tue die sowieso, also euren Podcast sowieso, aber die Folge spezifisch noch in die Shownotes rein, weil ich finde das extrem wichtig, dass man das sich halt realistisch bewusst ist. Man wird Kind nicht können komplett von dem schützen.
Nein, das haben wir ja am Anfang erwähnt. Wenn man sich trennt, verliert man wirklich alles. Das muss man sich einfach bewusst sein. Aber man muss sich auch bewusst sein, dass, was man alles gewinnt durch den Abbruch. Und das weiss man in dem Moment, es ist, man geht durch die Hölle. Also ich meine, wir müssen nichts verharmlosen. Es ist ganz brutal, sich von so etwas zu trennen, vor allem wenn es ein paar Jahre war oder sogar wenn Kinder im Spiel sind. Das ist mega brutal. Es braucht extrem viel Kraft.
Es ist tatsächlich so, man darf aber auch vertrauen, man darf vertrauen, dass Kinder nicht blöd sind, dass sie sich ihre eigene Meinung werden anfangen bilden und man ist selber bereit zum rausgehen, aber Kind vielleicht nicht. Und für Kind ist es eine andere Situation, weil es ist nicht der Partner, man kann Partner oder Partnerin verlassen, das neues Leben anfangen, aber Eltern haben nur eine Mutter und einen Vater. Und das Kind möchte grundsätzlich beide lieben. Ein Kind kommt automatisch in einen Konflikt rein, auch wenn der eine Elternteil hart ist oder brutal oder cholerisch oder sogar gewalttätig, übergriffig. Ein Kind möchte beide Eltern lieben. Und es ist manipulierbar und es ist bereit, viel dafür zu machen, die Liebe überzukommen vom narzisstischen Teil von den Eltern. Aber es wird auch älter und geht durch den Prozess. Und viele, die dann so durch den Prozess durchgegangen sind und gesund geworden sind, die sind dann wirklich im Leben gestanden. Also die haben dann gewusst, auch für den Rest des Lebens, wie man mit Narzissten muss umgehen. Und dann gibt es die, die aber auch Zeug haben vom narzisstischen Elternteil, die dann vielleicht auch narzisstisch werden. Das gibt es auch.
Mhm. Und man ist ein Vorbild, dass man zumindest vorleben kann, eben, man ist eh schon in der Hölle. Klar, man muss noch durch die Hölle gehen, aber man ist schon in der Hölle und man kann etwas machen, wie Hilflosigkeit und Erstarrung ist ja...
Da ist man ein schlechtes Vorbild. Ja. Man ist ein gutes Vorbild, wenn man etwas daraus macht, auch wenn es nicht zum gewünschten Resultat bleibt. Und das stimmt, man kann Kinder verlieren, man kann alles verlieren, aber es ist auch nicht immer so, dass man alles verliert.
Und ich muss auch sagen, man trifft ja auch dann immer wieder neue Leute, die einem helfen. Also man muss sich ja dann zwangsläufig auch von Leuten im Umfeld trennen. Und, aber es kommen auch so viele andere Leute rein in dieser Situation, wenn man durch die Hölle geht, die einem extrem helfen. Das darf man auch nie vergessen. Man ist nie alleine. Wirklich nie.
Und dann gibt es viel, das hören wir auch immer wieder. Ich will nie mehr einen Partner oder eine Partnerin. Und ich glaube, das ist ein guter Zwischenschritt, dass man zuerst für sich schaut. Aber das Ziel sollte sein, dass man irgendwann wieder bereit ist für eine Partnerschaft und für eine gesunde Partnerschaft. Und das ist jetzt auch etwas, was ich auch als Therapeutin oft erlebe, wie gross die Herausforderung ist, wenn dann tatsächlich mal so ein gesunder Mensch ins Leben tritt. Weil man ist sich schon gewöhnt, also wenn ich für Narzissten Tee koche, dann rechne ich mit einer Reaktion. Die Reaktion kann sein, du bist der beste Mensch auf der Welt und so feine Tee. Oder es kann sein, hast du wieder den Zucker vergessen?
Das Wasser ist zu heiß. Willst du
mich verbrühen? Willst du mich kaputt machen? Aber ich erwarte eine Reaktion und ich komme die auch über. Wenn ich jetzt mit einem gesunden Mensch bin, koche ich dem auch einen Tee und der sagt vielleicht Danke. Und dann denkt man, ist das alles? Liebt er mich wirklich? Da müsste doch noch mehr kommen, oder? Und dann spricht man das vielleicht an und sagt, du, ist das alles? Also das ärgert einem, das verunsichert einem zutiefst. Man kennt es ja anders, man ist sich etwas anderes gewöhnt. Und dann sagt er, ja, danke, dass du den Tee gemacht hast. Also ich will für dich auch einen machen. Für mich ist das normal. Und dann merkt man, ah, das ist normal. Und das ist also am Anfang schon schwierig vor einer gesunden Beziehung, wenn man das erste Mal in so eine gesunde Beziehung hat. Und da ist es wichtig, dass man dann dranbleibt, dass man nicht aufgibt, dass man nicht sagt, ich gehe wieder in das rein, was ich kenne, in die Komfortzone. Ist zwar, fühlt sich blöd und scheiße an, oder ist sogar Horror, aber ich kenne das. Dass man da wirklich bereit ist, um dort auch anzuschauen und den Weg zu gehen, in das Gesundwerden.
Und ich muss auch sagen, es gibt keinen Schutz von Narzissten. Also wenn, auch wenn man jetzt aus so einer langjährigen, übergriffigen Beziehung hat können, raus konnte, kann auch sein, dass man als nächstes, wie in so einer Beziehung, aber der Unterschied ist, man merkt es immer schneller, weil man auch sich selber wieder spürt und seine Grenzen besser kann setzen kann. Aber man hat in dem Sinn keinen Schutz vor einem Narzisst im Leben, wenn man sich so verhält. Die ganzen Red Flags und so, die man immer im Internet sieht, wie man, auf was man muss aufpassen und so, das gibt es für einen Narzisst in dem Sinn schon auch, aber ich finde, gell, es geht immer schneller.
Es geht schneller und was hilfreich ist, ist, wenn man dann auch mit Gleichgesinnten oder mit Schicksalsgenossinnen darüber redet, zum Beispiel die Online-Gruppe, die ich noch habe, da hat jemand eine neue Beziehung und dann erzählt sie uns und wir tun sie beobachten, wie sie redet oder wie sie schnauft. Oder dann sagt sie, und dann hat er mich eingeladen und er hat für mich bestellt. Und dann fragt man, ja, und hat er bestellt, was du hast wollen? Nein, aber er hat den Lied übernommen. Aha, ja, willst du das? Und dann wird das wie sichtbar und spürbar. Für die anderen ist es ja viel einfacher, das zu sehen, wenn sie nicht betroffen sind. Und in diesen Gesprächen merkt man dann, spürt man sich selber besser, ob man sich hat blenden lassen, was ja auch in Ordnung ist, das darf man schon. Das ist ja auch schön, wenn man sich dessen bewusst ist. Also man kann sagen, okay, es könnte jetzt wieder ein Narzisst sein, aber ich lasse mich ein, um zu schauen, wie ich das wahrnehme, wie ich das erkenne. Und dann merke ich, ja, das ist jetzt halt wirklich nichts und dann kann man das beenden. Das tut dann vielleicht auch wieder ein bisschen weh. Man muss auch bereit sein, die Liebe ist kein sicherer Ort, sich verletzlich zu zeigen und auch verletzt zu werden im Wissen. Man kann dann mit der Verletzung wieder umgehen und man kann wachsen daran.
Ja, und das, der Vorwurf von vielen, eben, es braucht auch zwei, das ist auf eine Art gemein, aber auf eine Art stimmt es natürlich, weil man muss an sich selber arbeiten, um seine Muster kennen und seine Bedürfnisse oder seine ungestillten Bedürfnisse erkennen, damit das nicht passieren kann.
Ja, es ist wie beim Seil ziehen, es braucht zwei zum Seil ziehen und wenn einer Seil loslässt und vorläuft, kann der andere auch nicht mehr. Und das ist das, was man machen kann. Also, das heisst nicht, es braucht zwei zum Streiten und man ist jetzt verantwortlich, sondern es braucht zwei zum Zusammensein und man hat Verantwortung, wo man selber kann entscheiden kann, bleibe ich oder gehe ich.
Mhm. Und zum Glück ist ja, man sagt, Narzissten gibt es bis zu 5% von der Bevölkerung. Es ist ja nicht so, dass an jedem Weg ein Narzisst hockt und einem das Leben schwer macht. Ja, das ist ja auch, das möchten wir immer noch betonen. Es ist zwar so eine Epidemie momentan, man tut alles als narzisstisch abstempeln, aber wirklich der Narzisst, so wie wir ihn definieren, mit einer Persönlichkeitsstörung und nicht einfach der Egozentriker, der gerne im Mittelpunkt steht und sich gerne im Spiegel anschaut, von denen gibt es wirklich nicht mega viel. Mhm. Aber es ist wirklich sehr brutal für jeden, der mit so jemandem muss eine Beziehung haben, egal jetzt ob geschäftlich oder zwischenmenschlich.
Und toxische Beziehungen sind nicht nur mit Narzissten. Also toxisch ist ja grundsätzlich, wenn es destruktiv ist. Und jeder Mensch hat narzisstische Züge. Die Frage ist, wächst man an dem, tut man sich da entwickeln? Und es ist sehr schön, wenn man als Paar auch gemeinsam sich entwickelt. Einer ist der eine mehr und dann der andere. Das spielt überhaupt keine Rolle, aber es ist so ein gemeinsamer Weg. Aber wenn sich einer nicht entwickelt, auch wenn es jetzt nicht ein Narzisst ist, dann ist es toxisch. Und auch dann ist man gut beraten, wenn man dann sich sagt, okay, ich warte mal ab, ich probiere noch das und das, bis in 2 Monaten schaue ich das an, und wenn sich dann nichts verändert, dass man dann auch einen Entscheid fällt und dass man sich daran hält, dass man dann auch geht.
Am Schluss geht es über die Selbstliebe zu einem selber, was tun wir tolerieren im Umgang mit jemand anderem. Wo sind meine Grenzen und was tun ich eben nicht akzeptieren.
Ihr habt gesagt, man verliert alles, wenn man sich trennt. Und ihr beide habt die Erfahrungen gemacht. Wir reden jetzt nicht über eure persönlichen Beispiele, aus auch juristischen Gründen zum Teil. Aber man gönnt sich selber wieder. Wie fühlt sich das an?
Das braucht Zeit. Also es braucht wirklich Zeit, bis man dort wieder ankommt.
Ich habe 5 Jahre gebraucht. Mhm. 5 Jahre im luftleeren Raum. Mhm. Das ist so brutal. Man verliert alles. Mhm. Also man weiß auch nicht mehr, wer man selber ist. Seine ganzen Grundpfeile von Wert und Vertrauen, und es ist einfach alles erodiert und man steht so vor riesigen Wolken und man muss husten, oder? So sinnbildlich, weil der Stab einem so kommt und dann ist man dreckig und schaut den Haufen an, der gerade zusammengekracht ist, und dann denkt man so, ja, was soll ich jetzt? Etwas Neues aufbauen, drüber steigen, sich umdrehen, weglaufen. Das ist 5 Jahre lang, habe ich nicht mehr gewusst, wer ich bin, was ich will, wie ich fühle, was mir wichtig ist im Leben, was ich noch will.
Ich habe nicht alles verloren, bei mir ist das ein bisschen anders, aber ich war bereit gewesen, um alles loszulassen. Ich glaube, das ist der Punkt, man muss bereit sein, um alles loszulassen, und dann verliert man mehr oder weniger. Bei mir war es ein finanzielles Debakel gewesen. Ich hatte nie ein Finanzproblem gehabt, aber dort in dieser Situation schon. Aber ich habe mich wieder aufgerappelt und heute stehe ich dort auch wieder an einem anderen Ort. Und ja, man findet dann ins Leben wieder, du hast 5 Jahre gebraucht, andere brauchen, also man ist, der Rest vom Leben zeichnet von so einer Erfahrung. Und das ist auch gut, weil man lernt sehr viel daraus. Also man kann wirklich einen Weg gehen. Den Weg, den ich gegangen bin, hätte ich nicht machen können, wenn ich nicht die Erfahrungen gemacht habe. Und das waren bittere Erfahrungen gewesen, und das waren schwierige Situationen gewesen. Aber ich bin sehr happy mit dem, was ich daraus gemacht habe. Ich bin jetzt auch schon 7 Jahre in einer gesunden Beziehung mit einem Menschen, der für mich, also es war für mich schon noch eine Herausforderung gewesen am Anfang. Und heute bin ich so glücklich, dass ich es geschafft habe. Und das ist ein Mann, den ich früher nicht so beachtet hätte. Man steht ja dann auf die Narzisst und man sieht die und man will nur die. Und wenn man dann in so einen Heilungsprozess geht, fängt man an, andere Menschen anzuziehen. Ganz ein anderer Typ. Und Narzissten haben für mich heute keinen Reiz mehr. Ich kann auch ganz entspannt mit denen umgehen. Und ich bin froh, dass ich heute an einem anderen Ort stehe in meinem Leben.
Und um deine Frage noch zu abschließen, ich habe es bei mir gemerkt, dass ich wieder zurück bin in meinem alten Ich. Ich konnte nicht mehr lachen. Und dann plötzlich habe ich wieder mega viel gelacht. Und dann habe ich gewusst, jetzt bin ich zurück. Nach 5 Jahren. Und nee. Das war noch so spannend, die Leute, die mich dann mega lange gekannt haben, haben dann das auch wahrgenommen. Weil ich habe es so wie selber plötzlich wahrgenommen, so, jetzt bin ich zurück. Jetzt bin ich angekommen, jetzt weiss ich wieder, was ich will. Das war auch so ein Prozess gewesen. Und dann habe ich etwas gepostet auf meinem WhatsApp-Status, von einem Foto von mir. Und dann schrieb mir ein Mensch, der mich mega lange schon kennt, sagte so, oh, ich sehe, die alte Martina ist zurück. Also offensichtlich ist meine Wahrnehmung deckungsgleich gewesen mit den Personen, die mich mega lange kennen.
Ist wieder Funken in dich zurückgekommen. Ja, also man sieht, ihr müsst es jetzt sehen, ihre Augen blitzen. Das ist super. Chris, du hast ein Buch noch geschrieben zum Narzissmus, das heisst «Tödlich verliebt». Das tun wir in die Show Notes. Hat es sonst noch Buchtipps, oder wenn die Leute sich das erste Mal damit befassen und denken, bin ich betroffen? Bin ich? Nein. Ich will mal ein bisschen mehr wissen. Mhm. Was gibt es, was man so ein bisschen herumneuseln kann? Ausser jetzt euer Podcast, wo ich wirklich sehr empfehle, weil in kurzen, so in snackable Content liefert dir Infos und sehr nah und gut verständlich.
Ja, ich möchte vielleicht noch etwas zu meinem Buch sagen. Wenn man will wissen, wie das funktioniert und wie man dort überhaupt in so eine Beziehung kommt und warum und wie man auch wieder rauskommt, empfehle ich das nicht nur für Betroffene, sondern auch für Angehörige von Betroffenen. Man versteht einfach mal, um was es geht. Und dann kommt es darauf an, was für einen Weg das man gehen will. Martina hat es erwähnt, Körperarbeit ist so ein Beispiel. Wenn man in diese Richtung geht, empfehle ich auch, dass man so Bewegungsmeditationen macht, Schüttelmeditationen, da gibt es vom Osho gibt's ganz viele Sachen, das findet man auf YouTube und auf diesen Kanal. Wenn man dann merkt, man möchte am inneren Kind arbeiten, was ich sehr, sehr empfehle, weil dort ist der Ursprung von vielem, da ist man auch geprägt, dort findet man ganz viele Antworten, dann schlage ich das Buch vor von der Stefanie Stahl, «Das Kind in dir muss Heimat finden». Und dann, man kann einfach mal googlen und ein paar Seiten lesen und man merkt, passt einem ein Buch oder passt es einem nicht. Und den einen passt es einem besser, den anderen wieder ein anderes. Du hast vielleicht auch noch ein paar Vorschläge.
Ja, ich habe «Die Masken der Niedertracht» habe ich mal gelesen für eine Recherche. Das habe ich sehr gut und sehr eingängig gefunden. Mhm. Ich weiss jetzt, also wir haben bei «Any Working Mom» einen Podcast zum inneren Kind. Und der Beziehungskosmos Podcast, der hat auch, also einerseits hat er Podcast zur Schematherapie, wo man das ein bisschen versteht, was wie wo passiert und auch zum inneren Kind. Eben, ich denke, wie die einen können besser lesen, bei den anderen geht es besser als Ton rein. Einfach ein bisschen, das immer wieder ein bisschen reinlassen und schauen, oder reinlesen und schauen, was einem am besten entspricht.
Ja, was ich auch schon gehört habe, systemische Arbeit mache ich da auch, aber dann auch Aufstellungsarbeit, Familienstellen und so weiter, wo so Systeme sichtbar machen, die sonst unsichtbar sind, weil es ja blinde Flecken sind. Ich würde sagen, alles, was hilft, ist gut.
Mhm. Und sich austauschen. Eure Selbsthilfegruppen sind nur für Frauen. Warum?
Wir haben einfach uns am Anfang, wir sind jetzt seit dem August aktiv und dann haben wir uns überlegt, was wollen wir anbieten und dann haben wir gesagt, nur Frauen, weil für uns wäre es jetzt unpassend gewesen, gemischte Gruppen anzubieten, weil die Energie ist eine andere, wenn ein Mann mit dabei sitzt.
Und ihr wollt den maximalen Schutz für die kommen und das Häufchen Elend sind?
Weil einmal ist ein Mann reingeplatzt, per Zufall, weil wir das immer eigentlich öffentlichen Raum machen und dann ist die Reaktion von der Frau ist schon, gell, haben wir nachher gesagt, wir wissen, warum wir keine Männer, also keine gemischte Gruppe wollen. Mhm. Aber wir sind uns jetzt eine Männergruppe am Aufbauen, eine reine Männergruppe.
Ja, ich finde, genauso wie die Frauen unter sich sich können nähren, können das die Männer auch unter sich. Und wir haben angeboten, wir würden so eine Männergruppe aufbauen, wenn der Bedarf da ist. Wir tun den aufbauen, wir geben eine Struktur und dann ziehen wir uns zurück, damit die Männer können untereinander sein können. Und wir kommen immer wieder vereinzelt Anfragen über, aber für die Männer ist es noch schwieriger als für die Frauen. Für sie ist die Scham noch schlimmer. Aber ich würde das wirklich toll finden, wenn sich da Männer finden, die sich zu dem Thema austauschen können. Das müssen nicht unbedingt Erfahrungen sein aus Beziehungen. Das können auch Familienmitglieder sein, die narzisstisch waren, Mütter oder Väter, Geschwister oder auch im Geschäft.
Ich glaube, das im Arbeitsumfeld, das ist, manchmal geht einem auch leicht auf, was im Arbeitsumfeld alles so passiert.
Mhm. Man kommt fast nicht durchs Leben, ohne irgendwo auf dem Weg mal so einen Kontakt gehabt zu haben.
Mhm. Ja, ich hoffe, die Leute haben sich aufgefangen gefühlt jetzt das. Oder es ist ihnen ein Licht aufgegangen oder sie haben sich ein bisschen gehört gefühlt und könnt sich dann auch eure Gruppe wenden oder Bücher lesen oder euren Podcast hören.
Ja, ich danke dir sehr. Für uns ist es wichtig, dass wir immer wieder darüber reden können, dass wir das Thema bekannt machen können, damit es irgendwann auch ankommt bei den Menschen, dass es das gibt, dass es normal ist und dass sich niemand muss schämen dafür.
Ja, ja, vor allem Scham. Weg mit der Scham.
Ja.
Also, was auch schwierig ist, weil die ist uns auch erzogen oft. Aber,
Ja, dass man, wenn man dann endlich mal Kraft findet, sich anzuvertrauen, dass man dann ernst genommen wird und nicht als psychisch Gestörte abgestempelt wird. Weil ja, der Partner anscheinend so charismatisch ist und so perfekt.
Aber ich muss jetzt sagen, wenn ich da bei euch hückle und ich sehe Martina strahlend, Chris ist so, wie so die Ruhe selbst und so einfach total eingemietet, also es lohnt sich, das anzupacken.
Ja, absolut.
Sehr schön.
Und eben, man ist nie alleine, man hat immer Hilfe, das darf man wirklich nicht vergessen. Man hat immer das Gefühl, ich muss alleine durch, man muss nicht. Und sei es nur die dargebotene Hand, die man jederzeit anrufen kann, oder die Polizei, die einem auch jederzeit Adressen gibt. Wir möchten dann noch betonen, gell, die Frauenhäuser dürfen wir auch anrufen, wenn man emotional misshandelt wird. Das muss man nicht irgendwie mit Verstauchungen und Blutergüssen. Man darf dort wirklich, also die Polizei gibt einem dann die Adresse, man darf in die Frauenhäuser, wenn man emotionell zur Sau gemacht wird. Ganz zum Durchschnaufen, das dürfen wir.
Ja. Ja, das ist super. Ja, eben, nicht Verletzungen muss man nicht sehen, damit sie echt sind.
Ja.
Sehr schön. Danke vielmals.
Danke dir vielmals.
Danke.
Das ist «Mal ehrlich», der Podcast von «Any Working Mom». Danke vielmals fürs Zuhören. Musik und Support von den Jingle Jungle Tone Studios. Ihr findet uns auch auf anyworkingmom.com, auf Instagram, Facebook und Pinterest. Bis gleich!